Stell dir vor, dein Leben liegt so richtig in Trümmern. Also du hast buchstäblich alles verloren.
Ein absoluter Albtraum.
Ja, wirklich. Deine Familie, deine Gesundheit, deinen gesamten Besitz. Du sitzt da weinend auf dem Boden, bist völlig am Ende und rufst deine drei besten Freunde an.
Dein absolutes Sicherheitsnetz. Die Leute, auf die du dich immer verlassen kannst.
Genau. Sie kommen vorbei, schauen auf dich herab und statt dich in den Arm zu nehmen, sagen sie eiskalt, tja, offensichtlich hast du genau das verdient. Du musst ein furchtbarer Mensch sein, sonst würde dir das alles nicht passieren.
Puh, ja, das ist nicht einfach nur mangelnde Empathie. Das ist eine fundamentale psychologische und soziale Zerstörung. Genau in dem Moment, wo du bedingungslosen Halt brauchst, wird dir die komplette Schuld für dein eigenes Leid in die Schuhe geschoben.
Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Genau dieses zutiefst verstörende Szenario schauen wir uns heute an.
Richtig. Wir stützen uns dabei auf die Analysen und Notizen von Dr. John Walton, genauer gesagt auf seine Session 14 zum Buch Hiob. Das umfasst die Kapitel 15 bis 21.
Und bevor du jetzt abschaltest und denkst, oh Gott, wir machen hier ein verstaubtes Theologieseminar, vergiss das ganz schnell. Wir sezieren das heute als ein absolut zeitloses Meisterwerk der Psychologie.
Absolut. Unsere Mission heute ist es eigentlich zu verstehen, was passiert, wenn unermessliches menschliches Leid auf ein völlig starres, dogmatisches System trifft.
Wir untersuchen den totalen Zusammenbruch eines Freundeskreises, wie ein Mensch eine regelrechte Klage gegen das Universum einreicht. Und wir schauen uns diesen gigantischen Unterschied an zwischen dem bloßen Wunsch, seinen Komfort zurückzubekommen und echter, unerschütterlicher Integrität.
Um dich kurz in die Situation zu holen, Hiob ist am absoluten Nullpunkt. Er sitzt sprichwörtlich in der Asche. Seine drei Freunde, also Eliphas, Bildad und Zophar, haben bereits eine erste Runde mit ihm diskutiert.
Genau, und jetzt setzen sie zum sogenannten zweiten Dialogzyklus an. Und man sollte ja eigentlich meinen, dass sie nach der ersten recht hitzigen Debatte vielleicht mal einen Gang zurückschalten, oder? Dass sie durchatmen und sagen, okay, wir sehen, wie sehr du leidest.
Ja, das würde man hoffen. Aber stattdessen eskaliert die Situation völlig. Sie gehen in einen massiven rhetorischen Angriffsmodus über. Das sind keine vereinzelten Vorwürfe mehr.
Es ist richtig systematisch. Dieses toxische System der Freunde baut einen enormen Druck auf. Die Schlinge um Hiob wird quasi immer enger gezogen.
Der Ton ändert sich hier tatsächlich dramatisch. Wenn man die rhetorische Strategie der Freunde so als Ganzes betrachtet, sieht man, wie die Feindseligkeit exponentiell ansteigt.
Im ersten Zyklus gab es ja noch diesen Versuch, ihn sanft zur Vernunft zu bringen.
Genau. Aber jetzt, im zweiten Zyklus, ist die Geduld einfach am Ende. Hiob weigert sich beharrlich, ihre Erklärungen für sein Leid zu akzeptieren. Und das empfinden die Freunde als direkte Bedrohung.
Okay, lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich diese Angriffe eigentlich strukturiert sind. Das ist kein monotones Draufhauen, das hat echt System.
Ja, das ist strategisch sehr gut durchdacht von den Freunden.
Eliphas macht den Anfang und zielt direkt auf Hiobs Charakter. Er wirft ihm im Grunde vor, dass sein ganzes Wehklagen eine Schande sei und er sich mit jedem Wort nur tiefer ins eigene Grab redet.
Er fragt ihn ja richtig provokant, was ihn eigentlich glauben lässt, er sei besser als der Rest der Menschheit.
Exakt. Sein Argument ist quasi, die ganze Menschheit ist verdorben. Böse Menschen werden immer aufgespürt und bestraft. Also, Hiob, denk mal lieber darüber nach, wie viel du eigentlich mit diesen bösen Menschen gemeinsam hast.
Das ist ein sehr cleverer, aber eben auch bösartiger rhetorischer Schachzug. Eliphas universalisiert die Schuld. Er sagt im Prinzip, niemand ist unschuldig. Hiob, also hör auf, so zu tun, als wärst du hier die große Ausnahme.
Ja, Hiob wird in so eine Ecke gedrängt, in der seine reine Existenz als Mensch schon ausreicht, um sein Leid irgendwie zu rechtfertigen.
Und Hiobs Reaktion darauf zeigt einfach, wie unfassbar isoliert er sich fühlt. Er sagt im Grunde, reden ist billig. Wenn ihr hier unten in der Asche sitzen würdet und ich da oben stehen würde, dann könnte ich auch kluge Reden schwingen.
Aber ich wäre ermutigender, sagt er ja auch, oder? Er wendet sich dann in seiner völligen Verzweiflung an Gott und fragt, warum überlässt du mich meinen Feinden? Warum machst du bei dieser Folter auch noch mit?
Er fühlt sich komplett alleingelassen. Von allem.
Und trotzdem knickt er nicht ein. Er sagt, ich bleibe auf dem Weg der Gerechtigkeit. Er sieht eigentlich nur noch den Tod vor sich, aber er gibt nicht nach.
was die Freunde, insbesondere Bildad, der ja als Nächster spricht, sofort als weitere Provokation auffassen. Bildad wartet gar nicht lange ab. Er verschärft diesen Angriff massiv.
Für ihn ist die Sache ja völlig binär, richtig?
Total. Er argumentiert, dass Gottes Urteil über die Bösen absolut und streng ist. Jeder, der diesem Urteil unterliegt, und damit meint er unmissverständlich Hiob, kann nur als jemand klassifiziert werden, der Gott in Wahrheit überhaupt nicht kennt.
Wow. Bildad sprecht ihm also im Grunde die komplette spirituelle Existenzberechtigung ab.
Ganz genau. Er sagt, gib diese Fassade auf, du bist dem Untergang geweiht, also bist du offensichtlich einer von den Bösen.
Weißt du, was mich das erinnert? Das wirkt auf mich wie ein defekter Algorithmus beim Kundenservice. Nach dem Motto, das System selbst kann keine Fehler haben. Wenn also etwas schief geht, muss es ein User Error sein.
Ein User Error? Ja, schöner Vergleich. Der User, also in diesem Fall Hiob, muss schuld sein. Du rufst da an, der Router brennt und die Hotline sagt, sie haben den bestimmt falsch eingesteckt. Der Vergleich mit dem Systemfehler ist echt gut, aber er hinkt an einer ganz entscheidenden Stelle. Ein modernes IT-Unternehmen oder so ein Kundenservice weiß tief im Innern, dass sein System Bugs haben kann.
Okay, und die Freunde?
Diese drei Männer wissen das nicht. Für sie ist das Prinzip, nach dem sie operieren, also das sogenannte Vergeltungsprinzip, kein fehlerhafter Algorithmus. Es ist für sie ein unumstößliches Naturgesetz. Wie die Schwerkraft.
Okay, das musst du genauer erklären. Was genau beinhaltet dieses Vergeltungsprinzip in ihrem damaligen Weltbild?
Die Grundprämisse im antiken Nahen Osten war eigentlich simpel und absolut. Gott richtet die Bösen und segnet die Gerechten. Punkt.
Also keine Grauzonen?
Nein, keine. Das ist keine bloße Tendenz oder Wahrscheinlichkeit. Das ist die Architektur des Universums. Wenn du Gutes tust, geht es dir gut. Wenn du Böses tust, leidest du. Das ist ihr komplettes Betriebssystem.
Und jetzt schauen Sie sich Hiob an. Und die Beobachtung ist ja unbestreitbar, er leidet extrem.
Exakt. Und hier greift die eiserne Logik ihres Weltbildes. Da das Vergeltungsprinzip fehlerfrei ist und Hiob offensichtlich bestraft wird, gibt es in ihren Augen nur eine einzige logische Schlussfolgerung.
Hiob muss böse sein.
Richtig. Hiob muss böse sein. Es gibt in ihrer Gleichung einfach keine Variable für unschuldiges Leiden.
Ah, ich verstehe. Wenn Sie auch nur für eine Sekunde zulassen würden, dass Hiob wirklich unschuldig ist und trotzdem dieses unvorstellbare Leid ertragen muss, dann würde Ihre gesamte Realität zusammenbrechen.
Ganz genau. Das ist der entscheidende Punkt hier. Wenn Hiob unschuldig ist, dann funktioniert die Schwerkraft Ihres moralischen Universums nicht mehr. Dann ist die Welt chaotisch, unberechenbar und zutiefst furchteinflößend.
Weil es sie dann morgen genauso treffen könnte, egal wie gerecht sie leben.
Exakt. Deshalb geht es hier längst nicht mehr um Hiob. Es geht um puren psychologischen Selbstschutz. Um ihr eigenes Weltbild zu retten, müssen sie ihren Freund zerstören. Sie müssen ihn in diese Kategorie der Bösen zwingen, koste es, was es wolle.
Wahnsinn. Empathie ist für sie also gar nicht möglich, weil Empathie bedeuten würde, sich der gleichen existenziellen Angst auszusetzen.
Sie mauern sich ein, ja.
Um sich selbst sicher zu fühlen, müssen sie Hiob opfern. Und weil Hiob sich einfach nicht in diese Schublade stecken lässt, feuert Zophar, der dritte Freund, jetzt den allerhärtesten Schuss ab, oder?
Ja, Zophar baut eine richtige rhetorische Falle auf. Er sagt im Grunde, alleine die Tatsache, dass du hier sitzt und hartnäckig behauptest, du seist unschuldig, beweist doch schon deinen grenzenlosen Stolz.
Oh, wow.
Und wir wissen alle, dass Stolz das Hauptmerkmal der Bösen ist. Das ist eine brillante, aber diabolische Catch-22-Situation.
Wie soll Hiob da noch rauskommen? Wenn er sagt, ich bin schuldig, haben die Freunde gewonnen.
Und wenn er sagt, ich bin unschuldig, sagt Zophar, siehst du, dein Stolz beweist deine Schuld. Die Freunde haben argumentativ jede Fluchtroute abgeschnitten. Zophar schließt den Fall. Keine weitere Diskussion.
Und hier wird es jetzt wirklich interessant. Da gibt es ein Detail aus Dr. Waltons Notizen, das mich echt sprachlos gemacht hat. Hiob sitzt also in dieser perfekten psychologischen Falle. Und wie reagiert er auf Zophar?
Das ist so faszinierend.
Er ignoriert ihn. Er geht auf Zophars Vorwürfe mit keinem einzigen verdammten Wort mehr ein. Er ghostet ihn komplett.
Ein fantastischer Moment der Eskalation. Hiob realisiert, dass eine Diskussion innerhalb der Parameter dieses Systems völlig sinnlos geworden ist. Wenn das System so manipuliert ist, dass jede deiner Aussagen gegen dich verwendet wird, dann bleibt nur eine Option. Man muss das Spielfeld verlassen.
Richtig, man muss aufhören, das Spiel mitzuspielen.
Er streitet sich nicht mehr mit dem Mittelmanagement herum. Er legt einfach auf. Und statt sich weiter von seinen Freunden beschimpfen zu lassen, bereitet er eine Art formelle, rechtliche Klage vor. Und zwar direkt gegen Gott.
Ja, er geht ganz nach oben.
Das ist, als würdest du beim Kundenservice nicht mehr weiterkommen, weil die Mitarbeiter dir ständig sagen, du wärst zu dumm, das Gerät zu bedienen. Irgendwann nimmst du dir den besten Anwalt der Stadt und verklagst direkt den CEO des Unternehmens, weil die gesamten Firmenrichtlinien absurd sind.
Der Sprung vom Mittelmanagement zum CEO ist hier extrem passend. Hiob beendet den Versuch, sich vor seinen Freunden zu rechtfertigen und wendet sich der Instanz zu, die das System überhaupt erst entworfen hat. Und bei dieser Analyse des Systems macht Hiob eine Beobachtung, die für die damalige Zeit geradezu ketzerisch ist, oder? Er schaut sich die Realität an, das echte Leben jenseits der theologischen Lehrbücher seiner Freunde.
Und was er da sieht, wirft eine enorme theologische Frage auf. Er sieht nämlich, dass durch und durch böse Menschen extrem erfolgreich sind. Sie prosperieren.
Sie häufen Reichtümer an, leben lange, haben gesunde Kinder. Und das alles, obwohl sie Gott völlig offen ablehnen.
Hiob sagt im Grunde, schaut euch doch mal um. Ihr behauptet, die Bösen werden immer bestraft. Aber die Realität zeigt etwas völlig anderes. Gott greift anscheinend überhaupt nicht ein.
Das ist der Moment, in dem die Matrix für Hiob endgültig zerbricht.
Und es ist ein extrem gefährlicher Moment. In einer Welt, die an absolute göttliche Gerechtigkeit glaubt, ist es hochkomplex und furchteinflößend, Gott auf diese Weise zur Rechenschaft zu ziehen.
Hiob formuliert hier eine rhetorische Frage, die alles in den Grundfesten erschüttert, ne? Wenn Gott die Bösen nicht konsequent bestraft, was ja offensichtlich eine empirische Tatsache ist, welche Garantie haben wir dann, dass er die Gerechten konsequent beschützt und segnet?
Keine. Es gibt schlichtweg keine Garantie.
Krass.
Genau. Das ist der Moment, in dem Hiob laut den Notizen am allernächsten daran vorbeischrammt, dieses Vergeltungsprinzip komplett und endgültig zu leugnen. Er spricht aus, was unaussprechlich ist.
Das System ist kaputt. Die Maschine funktioniert nicht.
Richtig. Wir haben also diese völlig verfahrene Situation am Ende des zweiten Dialogzyklus. Die Freunde haben ihr letztes bisschen Vertrauen in Hiob verloren. Hiobs eigenes Bild von Gott verdunkelt sich in rasendem Tempo, weil er einen Gott sieht, der Chaos scheinbar zulässt.
Aber, und das ist das Verrückte, woraus die Quelle immer wieder hinweist, Hiob hält unerschütterlich an seiner eigenen Unschuld fest. Er baut sich quasi eine Festung in seiner Ecke.
Und er lehnt die Lösung, die seine Freunde ihm anbieten, kategorisch ab.
Ja, lass uns darüber sprechen. Diese vorgeschlagene Lösung der Freunde führt uns zum absoluten Kernkonflikt dieses Textes, den Dr. Walton in Kapitel 15 bis 21 herausarbeitet.
Die Freunde sagen nämlich nicht einfach nur, du bist böse. Sie bieten ihm einen Ausweg an. Eine Lösung durch Beschwichtigung und Geständnis. Sie sagen, gib doch einfach nach, Hiob.
Leg ein kleines Geständnis ab, besänftige Gott und dann wird alles wieder gut.
Genau. Wir müssen hier tiefer reingehen, weil das der Punkt ist, an dem dieser antike Text aufhört, alte Geschichte zu sein und brandaktuell wird. Die Quelle zieht hier eine faszinierende Grenze zwischen zwei Konzepten, die wir im Alltag ständig verwechseln.
Auf der einen Seite steht die Sehnsucht nach echter Integrität, nach Wahrheit. Und auf der anderen Seite steht der bloße Wunsch, unseren Status, unsere Ruhe und unseren Besitz zurückzubekommen. Im Text wird das als der Konflikt zwischen Vindication, also Rechtfertigung, und Restoration, der bloßen Wiederherstellung, beschrieben.
Und dieser Kontrast definiert Hiobs gesamtes Charakterabbild in diesem Buch. Die Freunde dringen unerbittlich auf Restoration. Für sie ist der Deal ganz simpel. Du hast dein Zeug verloren, weil du gesündigt hast.
Also ordne dich dem System unter, gestehe irgendeinen Fehler ein und das System wird dir dein Zeug zurückgeben.
Dein Haus, deine Tiere, deine gesellschaftliche Stellung. Einfach alles.
Das erinnert mich total an diese außergerichtlichen Vergleiche bei so großen Unternehmensskandalen. Also stell dir vor, du bist ein Whistleblower. Du hast recht, aber das Unternehmen hat die viel besseren Anwälte und zerstört systematisch deinen Ruf.
Ein Klassiker.
Irgendwann kommen die dann zu dir und sagen, hör zu, unterschreib diese Verschwiegenheitserklärung, gib öffentlich zu, dass du die Daten vielleicht ein kleines bisschen missverstanden hast, nimm so eine kleine Teilschuld auf dich. Im Gegenzug zahlen wir dir sofort 1 Million Euro Schmerzensgeld. Und du kannst dein bequemes Leben weiterführen.
Das ist Restoration.
Genau. Die Sache ist vom Tisch. Du hast dein Leben zurück. Aber zu welchem Preis?
Der Preis ist deine Wahrheit. Deine Integrität. Und das ist exakt der Deal, den Hiob ablehnt. Aus Sicht der Freunde ist Hiob deshalb völlig irrational. Warum leidet er lieber weiter in der Asche, wenn er doch einfach nur die Spielregeln des Vergeltungsprinzips akzeptieren müsste, um Erlösung zu finden?
Sie halten seinen Wunsch nach Rechtfertigung wahrscheinlich für völlige Eitelkeit, oder?
Absolut. Sie denken, identifiziere dich einfach mit den Bösen, Hiob. Das ist nun mal deine Realität gerade. Nimm den Deal an.
Aber Hiob wählt den extrem harten, riskanten Weg. Er will keinen schmutzigen Deal mit dem Universum machen. Er sagt Nein zur Millionenabfindung. Er will den jahrelangen, zermürbenden Gerichtsprozess durchstehen.
Er riskiert seinen letzten Funken Ansehen.
Nur um am Ende vor der höchsten Instanz zu stehen und das Urteil zu hören. Dieser Mann ist völlig unschuldig. Er will, dass sein Name reingewaschen wird. Das ist Vindication.
Rechtfertigung bedeutet für Hiob, es wird von höchster Stelle anerkannt, dass du gerecht bist und immer warst. Wiederherstellung bedeutet nur, du bekommst deine Sachen zurück. Und die fundamentale Erkenntnis hier ist, Hiob pfeift auf seine Sachen, wenn der Preis dafür eine Lüge über seinen eigenen Charakter ist.
Boah, er will sein Zeug nicht zurück, wenn er dafür seine Seele verkaufen muss. Das ist so unendlich kraftvoll. Nach diesem zweiten Zyklus wird also nichts besser. Hiob wird von seinen Freunden immer tiefer in die Ecke der Gottlosen gedrängt.
Aber er hört nicht auf.
Nein, er treibt seinen Fall gegen Gott weiter voran. Nicht, weil er arrogant ist, sondern weil er weiß, dass er im Recht ist. Es ist ein monumentaler Akt der Rebellion gegen ein System, das von ihm verlangt, seine Integrität gegen Komfort einzutauschen.
Es ist die Entscheidung für die extrem harte Wahrheit gegen die sehr bequeme, gesellschaftlich akzeptierte Lüge. Hiob durchschaut dieses Angebot seiner Freunde als das, was es ist, ein Deal mit dem Teufel, hübsch verpackt in fromme theologische Floskeln.
Und genau hier, bei dieser Entscheidung, müssen wir das Ganze mal auf uns selbst projizieren. Für dich, der uns gerade zuhört, wie oft im Leben stehen wir genau an dieser Kreuzung zwischen Restoration und Vindication? Zwischen dem schnellen, bequemen Fix und der echten, aber schmerzhaften Wahrheit.
Das ist die alltägliche Realität für viele Menschen. Dieses antike Problem ist hochgradig modern. Die Gesellschaft, unsere Unternehmen und oft auch unsere eigenen sozialen Netzwerke bieten uns ständig genau diese Art von Deals an.
Absolut. Wie oft sind wir versucht, einfach klein beizugeben, wenn am Arbeitsplatz ein Unrecht geschieht, jemand anders befördert wird oder Zahlen geschönt werden und wir sollen einfach ein falsches Spiel mitspielen.
Oder im Privaten.
Ja, genau. Wenn wir in einer toxischen Beziehung einen Fehler auf uns nehmen, den wir gar nicht begangen haben, nur um des lieben Friedens willen. Wie oft verraten wir unsere eigenen, tiefsten Überzeugungen, nur um unseren Komfort, unseren Status, unsere Mitgliedschaft im Freundeskreis oder schlichtweg unser Zeug nicht zu verlieren?
Das System der Freunde ist deshalb so unglaublich verlockend, weil es einfache Antworten liefert. Wenn du den Regeln der Mehrheit folgst, wenn du dich anpasst, bist du sicher. Wenn du aufstehst und sagst, Leute, das System ist kaputt, dann wirst du isoliert.
Hiob zeigt uns den Preis der Integrität. Er sitzt da in der Asche und weigert sich beharrlich, diesen einfachen Deal anzunehmen. Er weigert sich, sich selbst zu verleugnen.
Das erfordert unglaublich viel Mut.
Und das führt uns zu einem finalen, provokanten Gedanken für dich. Ein Gedanke, den du heute mit in deinen Tag nehmen kannst. Wir haben heute gesehen, wie Hiob realisiert, dass das Vergeltungsprinzip, an das alle geglaubt haben, in der Realität schlichtweg nicht funktioniert.
Wenn das tatsächlich so ist, was bedeutet das für uns?
Genau. Wenn das Universum kein kosmischer Verkaufsautomat ist, bei dem du oben gutes Verhalten einwirfst und unten verlässlich Erfolg, Gesundheit und ein glückliches Leben herausfallen, wenn gute Taten dir eben kein gutes Leben garantieren, worauf basiert dann eigentlich dein moralischer Kompass?
Das ist eine unbequeme, aber essentielle Frage. Wenn du weißt, dass das System dich für moralisch richtiges Handeln vielleicht gar nicht belohnt, sondern im schlimmsten Fall sogar bestraft, warum solltest du dann überhaupt noch integer handeln?
Kann es vielleicht sein, dass echte, tiefgreifende und unerschütterliche Integrität nicht dann existiert, wenn alles gut läuft, sondern dass sie erst in exakt dem Moment beginnt, in dem das System uns komplett im Stich lässt?
Wenn es schwierig wird.
Ja, in dem Moment, wo du fällst und das vermeintliche Sicherheitsnetz aus Freunden und gesellschaftlichen Regeln nicht aus weichem Stoff ist, sondern aus hartem Beton und du dich trotzdem entscheidest, bei deiner Wahrheit zu bleiben. Denk mal darüber nach. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst. Bis zum nächsten Mal.